Willkommen zu einer neuen Folge von Wir haben die Wahl, dem Podcast des Landeswahlleiters für Berlin, Professor Stefan Bröchler. Auch heute geht es um die konkrete Vorbereitung der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag. Zu Gast ist Kirsten Dreher, Direktorin des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, kurz LABO. Kirsten Dreher ist Politikwissenschaftlerin und kam vor 27 Jahren als Quereinsteigerin in den öffentlichen Dienst Berlins. Seitdem hat sie eine klassische Verwaltungskarriere gemacht, war persönliche Referentin oder Büroleiterin verschiedener Senatoren, Referats- oder Abteilungsleiterin. Sie hat an verschiedenen Projekten gearbeitet, wie der Einführung der Berliner Ordnungsämter. Zudem war sie viele Jahre als Dozentin tätig und hat Themen wie Führung, Planung und Organisation unterrichtet. Seit mehr als 5 Jahren leitet sie nun das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten.
An der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen sind viele Stellen beteiligt, damit eine ordnungsgemäße Wahl gelingt. Der Landeswahlleiter und das Landeswahlamt Berlin, die Bezirkswahlämter, das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, das IT-Dienstleistungszentrum ITDZ, die Senatsinnenverwaltung und das Amt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten LABO. Heute sehen wir uns ein wichtiges Zahnrad der Mechanik der Wahlvorbereitung genauer an, das Amt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, kurz LABO. Ich begrüße ganz herzlich die Direktorin des LABO, Frau Kirsten Dreher.
Hallo.
Ja, hallo Frau Dreher, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie gehört haben, dass die Neuwahl des Bundestages ins Haus steht? Erinnern Sie sich noch?
Ich erinnere mich sehr gut. Ja. Wir hatten nämlich an dem Tag Personal- und Frauenversammlung im Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Und da trage ich natürlich routinemäßig vor, was haben wir im letzten Jahr geschafft und was sind die Herausforderungen fürs nächste Jahr. Und da habe ich schon gesagt, nächstes Jahr haben wir die Bundestagswahl im September, aber vielleicht ist sie ja auch im März. Was will ich damit sagen? Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch und ich finde, es gab schon Anzeichen dafür, dass die Koalition nicht hält, bis die Bundestagswahl im September stattfindet. Insofern waren wir nicht überrascht. Wir haben im Amt auch vorher schon darüber geredet, dass es jetzt der Februar wird. Das war dann doch nochmal eine Herausforderung. Wir sind von März ausgegangen. Insofern war ich nicht überrascht darüber, wenn man sich die Koalition angeguckt hat.
Ja, da merkt man vielleicht doch, dass wir beide Politikwissenschaftlerin bzw. Politikwissenschaftler sind, also immer so den Blick auf die politischen Prozesse. Bei uns war es ganz ähnlich. Wir haben das natürlich auch verfolgt, erst als ein Schreckensszenario, dann doch nicht im September, sondern eher. Und als dann aber die Entscheidung kam, hat es uns auch wirklich überrascht, dass es dann eben so plötzlich kam und hat dann halt eben eine Vielzahl von Prozessen eben auch in Gang gesetzt. Kommen wir vielleicht mal zu den Aufgaben des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, was vielleicht nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so können. Können Sie uns das vielleicht mal schildern? Was sind eigentlich die Aufgaben des LABO?
Wir sind eine große Publikumsbehörde in Berlin. Wir haben 800 Beschäftigte auf 5 Standorten verteilt. Unser Hauptstandort ist in der Friedrichstraße 219. Wir haben die größte Zulassungsstelle in Deutschland, größte Führerscheinbüro in Deutschland. Also wir haben klassische Verwaltungsaufgaben, Zulassungsstelle, Führerschein, Genehmigung für gewerbliche Personenbeförderung. Wir sind für die Deutschen im Ausland zuständig im Rahmen von standesamtlichen Aufgaben, also das Standesamt 1. Wir betreuen die Holocaust-Überlebenden und ihre Nachfahren und zahlen Renten und Entschädigungen nach Bundes- und Landesrecht. Und wir haben eine Abteilung, und auf die kommt es ja an, bei der Bundestagswahl, die betreibt Software für die bezirklichen Bürgerämter, die hier ganz zentral sind für die Durchführung der Bundestagswahl. Darüber hinaus wir sind im Grunde so ein Gemischtwarenladen. Wir sind angegliedert bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit der Dienstaufsicht. Ich habe ja in Ihrem Podcast verfolgt, dass Sie diese Rechtsfragen auch immer mal wieder aufgreifen. Und in der Fachaufsicht haben wir verschiedene Senatsverwaltungen, die für uns zuständig sind.
Ja, und ganz breites Aufgabenspektrum. Also als ich damals mein Auto hier umgemeldet habe, hatte ich schon quasi damals einen ersten Kontakt zum LABO, ohne dass mir das so klar gewesen ist. Das ist
was Sie hoffentlich online gemacht haben.
Nein, ich bin damals noch sozusagen zu Fuß reingegangen und habe umgemeldet, aber es hat alles gut geklappt. Jetzt haben Sie netterweise die Aufgaben nochmal umschrieben. Jetzt interessiert uns natürlich, was macht denn die Direktorin? Also was sind Ihre Aufgaben?
Na, ich versuche, das Amt strategisch auszurichten. Was sind die Themen der Zukunft? Wo müssen wir uns hinbewegen? Und aktuell und im Grunde auch in den letzten Jahren sind die zwei entscheidenden Themen für mich, Personal zu gewinnen und zu halten und zu binden. Und das andere zentrale Thema ist die Digitalisierung. Wie können wir Dienstleistungen für die Berlinerinnen und Berliner online anbieten? Leider sind das ja oft Online-Anträge. Der Bürger kann online beantragen, aber in der Verwaltung sind es nicht immer durchgehende Prozesse. Wir haben jetzt gerade die elektronische Wohnsitzanmeldung freigeschaltet. Das ist auch so ein wichtiger Baustein. Die ersten 10.000 Vorgänge sind da durchgegangen, sodass die Bürger nicht mehr ins Bürgeramt müssen, wenn sie umziehen. Das sind so die strategischen Themen und dann passiert eben so ganz viel operatives Geschäft, was wir abdecken müssen, was ich steuern muss an Anfragen, Presseanfragen, parlamentarische Anfragen, Ausschussvorbereitung. Das ist so mein Aufgabenfeld. Das tue ich vor allen Dingen dadurch, dass ich mich extrem vernetze zu allen möglichen Partnern im Land Berlin, in der Verwaltung und außerhalb der Verwaltung und versuche da Netzwerke zu finden und zu pflegen, sodass wir auch über den Tellerrand hinaus gucken. Wir haben natürlich bundesweit starke Vernetzungen mit allen anderen Behörden, die diese Aufgaben wahrnehmen. Wir sind ja in Berlin die Einzigen, die Autos zulassen. Ja. Das ist ja nicht dezentral verteilt, sondern zentralisiert.
Ja, als Verwaltungswissenschaftler finde ich das natürlich sehr spannend, also dieser Aspekt der Vernetzung. Man stellt sich ja so öffentliche oder staatliche Bürokratie immer so monolithisch vor, sie alle nur vor sich hinarbeiten. Aber ich denke gerade dieses Vernetzen, und wir erleben das ja auch bei den Vorbereitungen der Wahlen, ist ein ganz essentieller Aspekt auch der Arbeit.
Absolut. Das sehe ich ja auch als eine Kernherausforderung, dass viele Verwaltungen so im eigenen Saft schmoren. Und ich sehe schon meine Aufgabe darin, zu gucken, dass wir stark vernetzt sind mit allen möglichen Trägern von Wissen, so im weitesten Sinne.
Ja, kommen wir vielleicht mal zu der Rolle des Labo für die funktionierende Wahl in Berlin. Also vielleicht nochmal der Hintergrund im Vorfeld der von Wahlen, jetzt auch wieder der Bundestagswahl, finden regelmäßig auch Jour fixe statt unter der Leitung der Innensenatorin. Und da sitzen wir beide auch immer in diesem Jour fix zusammen. Wenn Sie das nochmal ein bisschen beleuchten können, was macht eigentlich das Labo im Blick auf die Vorbereitung der Bundestagswahl?
Also wir sind zuständig für das Führen des Melderegisters. Alle Berlinerinnen und Berliner, die hier wohnen, sind zentral in dem Melderegister drin. Und das ist ja die entscheidende Grundlage für die Wahl, weil wir, und das ist ja auch schon gelaufen, am 10.01. das sogenannte Wählerverzeichnis erstellen. Und das beinhaltet alle Wählerinnen und Wähler in Berlin, die wählen dürfen. Das geht dann zum ITDZ, also IT-Dienstleistungszentrum, wird dort gedruckt und die Wahlbenachrichtigungen werden von dort dann versandt. Das ist also ein ganz entscheidendes Teil. Ansonsten betreiben wir Software zusammen mit dem IT-Dienstleistungszentrum. Also wir betreiben eine Software, wo sich Wahlhelfende melden können, wenn sie bei der Wahl, am Tag der Wahl unterstützen möchten. Und vor allen Dingen kann man bei uns die Wahlscheine online abrufen. Also das heißt, sie bekommen die Wahlbenachrichtigung und können sich mit einem QR-Code anmelden. Und diese Software, die dahinter liegt, die betreiben wir. Ansonsten betreiben wir noch die Software für die Bürgerämter, womit sie ihre ganz normalen Vorgänge bearbeiten können. Und insofern betreiben wir die Technik, damit die Wahlen funktionieren. Ein Teil sind natürlich ganz viele Player. Sie haben es ja im Intro gesagt. Wir sind ein Baustein, um die Bundestagswahl und alle Wahlen und Abstimmungen zu gewährleisten.
Ja, das ist vielleicht auch das Bild, was in der Öffentlichkeit herrscht. Da ist eine staatliche Stelle. Vielleicht kennt noch jemand den Begriff Landeswahlleiter oder auch jetzt Landeswahlamt. Aber wie viele unterschiedliche Institutionen hier einfach zusammenarbeiten und tatsächlich wie eine Schweizer Uhr zusammenarbeiten müssen und wie ein Arbeitsschritt ineinandergreifen muss mit den Arbeitsschritten anderer Institutionen. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht mal so klar. Deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass Sie heute da sind, dass wir das nochmal so ein bisschen auch beleuchten. Denn für die Bürgerinnen und Bürger stellt sich das bei einer funktionierenden Wahl ja so dar. Man geht vielleicht nach dem Frühstück in sein Urnenwahllokal, wo es keine Schlangenbildung gibt. Man wird dann schnell von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern so geleitet, dass man dann seine Stimme auch abgeben kann. Geht aus dem Wahllokal raus, geht vielleicht noch essen und schaltet dann um 18 Uhr das Fernsehen an und schaut sich die Ergebnisse an. Aber was dort sozusagen organisatorisch alles hintersteht, das ist eben nicht so klar. Und das ist, glaube ich, gerade für eine Demokratie, für eine starke Demokratie, für die Bundesrepublik eben so wichtig, dass wir eben diese vielen Prozesse dahinter geschaltet haben, die eben eine transparente und ordnungsgemäße Wahl eben sicherstellen sollen. Und das ist ja auch ein Punkt in der Debatte des Wahltermins. Wir haben ja, es gab ja eine Diskussion in der Bundesrepublik ja auch, der Wahltermin nicht schon im Januar stattfinden kann. Die Bundeswahlleiterin und ich sind ja dann relativ stark auch in die Öffentlichkeit gegangen und haben davor eben gewarnt, haben gesagt, Wahlvorbereitungen für gute Wahlen, für sichere Wahlen brauchen eben Zeit. Und ein Element ist eben und eine Begründung ist eben, dass sozusagen viele Institutionen eben an dieser Vorbereitung beteiligt sind und beteiligt sein müssen, damit wir eine ordnungsgemäße Wahl organisieren können. Defekte Demokratien und Autokratien haben es dann natürlich einfacher.
Und deswegen finde ich es ganz toll, dass Sie so eine Sensibilität herstellen und eine Öffentlichkeit und eine Transparenz für diese Prozesse auch mit Ihrem Podcast. Ne? Dieses Bild vom Maschinenraum, das finde ich total schön, weil wir versuchen können darzustellen, was alles dran hängt. Trotzdem denke ich, draußen versteht trotzdem niemand, warum dauert das eigentlich so lange? Und das ist wieder typisch Verwaltung und wir versuchen ja dagegen zu arbeiten und wir hatten ja noch nie einen Landeswahlleiter oder eine Landeswahlleiterin in Berlin, die so stark Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat und das erleichtert uns die Arbeit auch enorm. Auch wenn Fehler passieren und die passieren einfach unter solchem Druck, fangen Sie das ab, kommunizieren und stellen sich vor die Leute, die Arbeit machen. Und das ist natürlich ganz toll und das schätzen wir auch sehr wert, ja. Auch meine Kollegen, die dort jeden Tag zu tun haben.
Ja, das freut mich sehr, ja. Nicht? Weil Wahlvorbereitung ist eben Teamwork auch, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja, seit ich das Amt übernommen habe, versucht, auch einen anderen Umgang eben mit Fehlern. Sie sprachen es vorhin kurz an. Jede Wahl produziert Fehler. Das betrifft nicht nur Berlin, sondern alle Bundesländer. Aber wichtig ist natürlich dann, wenn ein Fehler passiert, sozusagen, dass es kommuniziert wird, dass wir auch sagen, wir sind an der Fehlerbearbeitung dabei und dann eben auch zu kommunizieren, so, der Fehler ist eben behoben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das setzt eben auch Vertrauen der Partner eben voraus. Und ich finde das, und da freue ich mich sehr drüber, dass wir das in der immer noch relativ kurzen Zeit, in der ich das Amt ausüben darf, dass wir eben diesen großen Schritt meiner Ansicht nach gut zusammengegangen sind.
Ja, das empfinde ich auch so.
Ja, jetzt natürlich, wir haben das Thema Wahlorganisation schon kurz gestreift, 3 Jahre nach der defekten Wahl 2021. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht verbessert? Sie haben einen Aspekt gerade nochmal kommuniziert, also die Frage der Kommunikation eben, des Zusammenarbeitens. Gibt es noch andere Aspekte?
Ja, aus meiner Sicht gibt es einen entscheidenden Punkt und ich bin ja jetzt seit 27 Jahren im öffentlichen Dienst in Berlin und ich würde mal sagen, die letzten 15 Jahren hatte ich auch immer irgendwie mit Wahlen zu tun in ganz unterschiedlichen Funktionen. Und was wir noch nie hatten, bei keiner Wahl, ist diese politische Unterstützung, die wir jetzt haben. Also die Innensenatorin finde ich herausragend, mit welcher Steuerung und Durchsetzungsfähigkeit sie auch immer wieder Herausforderungen thematisiert, zur Entscheidung bringt und sich durchsetzt zugunsten der Wahlen. Diesen Joe Fix, den Sie angesprochen haben, das gab es noch nie auf politischer Ebene. Also Staatssekretärsebene schon mal, wenn es Schwierigkeiten gab. Aber dieses strukturelle, kontinuierliche Zusammensein, das ist schon herausragend. Das habe ich noch nie erlebt. Und das erleichtert uns die Arbeit unheimlich. Ja. Das ist so, mittlerweile habe ich den Eindruck, sie vertrauen sich blind. Und das spüren wir in den nachgeordneten Behörden und ich vermute auch mal die Bezirke sehr stark. Also das hat sich fundamental verändert. Ich habe mir noch mal vor dem Hintergrund des Podcasts den Bericht angeguckt. Da ist ja vieles umgesetzt worden, vieles fehlt aber auch noch. Beispiel die rechtzeitige finanzielle Absicherung auch der Bezirke, mehr Planungssicherheit zu haben. Die Rechtsgrundlagen, die Veränderungen fehlen noch zum Teil. Es ist, glaube ich, ganz, ganz viel passiert. Die Zielvereinbarungen sind ja abgeschlossen worden. Sie sind ganz anders im Kontakt mit den Bezirken, ganz anders in der Abstimmung. Aber wir haben noch viel zu tun. Und wahrscheinlich das, was Sie bewegt, bewegt auch mich. Die Wahlen funktionieren jetzt und ich hoffe, das ist auch diesmal so, oder beziehungsweise ich hoffe nicht, sondern wir arbeiten ja, ja, intensiv daran, dass der Fokus nicht verloren geht, dass wir trotzdem weiter diese Unterstützung haben. Bei der Innensenatorin bin ich mir absolut sicher, aber das kann sich auch mal ändern. Und der Fokus auf die gesamtstädtische Aufgabe. Ich glaube, wir haben vorher, und das ist, kommt ja auch in dem Bericht raus, wir haben sehr in den eigenen Blöcken gearbeitet, in den eigenen Verwaltungen. Die gesamtstädtische Sicht ist einfach eine andere geworden. Und das hat mit ihrer Person zu tun. Das hat natürlich mit der Wahlwiederholung zu tun. Aber da hat sich viel getan. Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Vertrauen muss man ja aufbauen. Es dauert auch so seine Zeit, aber jetzt sind wir ja gut geübt und haben gut Vertrauen aufgebaut.
Ja, genau. Eine Lehre, wenn man so will, aus 2021, da hatten wir ja im Nachgang die Diskussion, na, wer ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Und es ist das, was wir in Berlin in anderen Bereichen auch kennen, das Verantwortungs-Ping-Pong, was gespielt wurde, zwischen Landeswahlleitung und Innenverwaltung, zwischen den Bezirken und der Landesebene. Und da ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir davon uns weit entfernt haben, dass wir sozusagen diese gesamtstädtische Perspektive nach vorne geholt haben und auch die Innensenatorin, die quasi ja auch neu in dieses Amt damals gekommen ist nach der Pannenwahl, hier einen ganz anderen Führungsstil und auch Controlling eingeführt hat, der wirklich alle wichtigen Akteure dann auch nochmal zusammenführt. Und ich glaube, das zentrale Element neben der Organisation ist tatsächlich die Kommunikation. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hoffe, dass wir das bei den nächsten Wahlen, wir haben ja im nächsten Jahr steht ja schon wieder die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den BVVen, dass wir das auch dann weiter fortsetzen können, dass das jetzt quasi nicht so nur eine Entwicklung ist, die aus der Krise nur geschuldet ist, sondern dass wir das eben auch institutionalisieren. Ja, dann sind wir schon bei der Bundestagswahl 2025, bei Ihren Vorbereitungen. Sie haben geschildert das breite Aufgabenspektrum und ein wichtiger Puzzlestein ist der Aspekt der Vorbereitung von Wahlen. Was läuft denn im Augenblick bei Ihnen an Prozessen? Wahrscheinlich müssten wir dazu einen eigenen Podcast machen, aber wenn Sie so sagen würden, was sind so zentrale Elemente?
Na, wir sind ja schon mitten dabei. Also so ein ganz zentrales Puzzleteil ist ja immer die Erstellung des Wählerverzeichnisses, ist schon gelaufen. Wir sind jetzt, und davor wird ja unglaublich viel angepasst. Man muss auch sagen, diese kurzen Fristen haben ja auch die Softwarehersteller in Deutschland für große Herausforderungen gestellt, was die vor dem Hintergrund der Vorgaben der Bundeswahlleiterin alles noch programmieren mussten, ist auch Wahnsinn. Ich schätze mal, die haben auch rund um die Uhr gearbeitet, wie wir aber auch. Also es ist einfach in der Software unheimlich viel anzupassen. Software, das ist kein statisches Geschäft, sondern das wird ständig angepasst, gibt neue Sicherheitsanforderungen. Und meine Aufgabe ist vor allen Dingen die Kommunikation mit den beteiligten Playern. Da haben wir ja mittlerweile auch gut aufgearbeitet, wie die Strukturen der Kommunikation sind. Das gibt allen Sicherheit. Und im täglichen Geschäft sind wir jetzt im Grunde im 24/7, weil wir ja im Online-Geschäft sind und überprüfen ständig die Systeme, Kontrollen, ziehen Berichte, die ja auch an Sie gehen und an andere Beteiligte und beantworten, sind Ansprechpartner für die Bezirke, wenn irgendwas ist. Also das ist jetzt schon eine Riesenherausforderung.
Ja, und auch gerade dieser Aspekt der Software, ich glaube, das ist etwas, was auch in der öffentlichen Wahrnehmung ganz wenig wahrgenommen wird auch, ne? Aber der wirklich essentiell ist, damit die Wahlen ordnungsgemäß funktionieren.
Ja, das ist ja Basisgeschäft. Ich finde das auch gut, dass das in der Öffentlichkeit nicht so präsent ist. Das muss einfach laufen. Ja. Und zur Kommunikation, jemand von außen guckt darauf und denkt sich, na, das kann doch nicht so schwer sein mit der Kommunikation. Aber wir haben halt unheimlich viel Player. Und mal ganz praktisch, wer informiert wann bei einer Störung? Haben wir ja mehrfach besprochen. Das ist gar nicht so trivial im Land Berlin, weil es eine unheimliche politische Relevanz hat und weil wir viele unterschiedliche Behörden in der Verantwortung haben.
Ja, man sollte denken, in einer Stadtgesellschaft, in einem Stadtstaat, da würde das von selbst funktionieren, im Unterschied zu einem Flächenstaat, tut es aber eben nicht. Auch hier eben sehr, sehr viele Akteure, die eben miteinander auch kommunizieren müssen. Gibt es denn Herausforderungen für das FLABO? Weil Sie hatten am Anfang auch nochmal gesagt, strategische Überlegungen, also ein Stück weit eben auch über den Tellerrand hinausdenken. Gibt es da so Aspekte, die Sie uns sagen können?
Mal allgemein Herausforderungen, das haben Sie ja auch schon mehrfach kommuniziert, das kann man aber auch gar nicht genug kommunizieren. Also in dieser Wahl ist der verkürzte Briefwahlzeitraum eine Riesenherausforderung. Und ich hoffe, dass wir wirklich alle erreichen, dass wer Briefwahl machen will, nicht wartet mit der Anforderung des Wahlscheins, sondern das sehr schnell macht und möglichst, wenn er den Stimmzettel hat, und es kommt ja dann erst Anfang Februar, dass er dann das gleich abgibt. Also das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung. Sie kommunizieren das ja bei jeder Gelegenheit und das ist auch gut so. Jetzt mal strategisch gesehen würde ich sagen, wir stehen vor der Frage, wie organisieren wir denn in Zukunft Wahlen überhaupt in Deutschland? Also Stichwort digitale Wahl. Da ist viel auf Bundesebene zu erledigen, denke ich. Aber auch in Berlin haben wir ja noch so ein paar Software-Themen. Wird ja auch immer wieder genannt, eine Übersicht aller Wahllokale. Das ist ja noch eine sehr händische Arbeit und andere Themen. Digitale Wahlen in Deutschland. Und das vor dem Hintergrund der Sicherheitsanforderungen. Das ist einfach eine große Herausforderung.
Also das ist das allererste, wo meine Studis mich darauf ansprechen, wenn wir über Wahlen reden. Herr Bröchler, warum haben wir noch kein E-Voting? Also ich denke, es wird kommen, aber die Frage der Sicherheit ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung, nicht? Und was wir nicht nur in dieser jetzigen Situation am allerwenigsten gebrauchen können, das sind Wahlen, die nicht transparent sind, wo Einfluss genommen wird, wo wir hinterher sagen müssen, naja, ist das jetzt eigentlich eine ordnungsgemäße Wahl oder nicht? Also das wäre sozusagen für mich so ein Standard für die Einführung auch von E-Voting. Und interessant fand ich auch noch den Aspekt, den Sie genannt haben, Digitalisierung von Wahlen ist ja viel mehr als nur das E-Voting. Sondern die Prozesse, die eben da vorgelagert sind, die bei den Bürgern eben dann auch spürbar sind. Sagen so kleine Anfänge mit dem QR-Code, der ja auch sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird.
Ja, genau. Das ist schon sehr komfortabel, weil die Daten alle schon drin sind, ne?
Und es ist natürlich dadurch, dass es dann auch so schnell ist und auch so bürgerfreundlich ist, dann so im Bekanntenkreis, dass man sagt, naja, dann kann ich ja das jetzt noch ein paar Tage oder ein paar Wochen dann liegen lassen, bevor ich die Briefwahlunterlagen bestelle. Und das ist eben in der jetzigen Situation bei der vorgezogenen Neuwahl eben genau der falsche Weg. Damit sind wir schon bei unserer letzten Frage, die berühmte Fee, die erscheint und uns drei Wünsche freigibt für die Wahlorganisation für Berlin. Haben Sie drei Wünsche parat?
Ja, also mein erster Wunsch ist, in meiner Behörde arbeiten wirklich Top-Leute in dem Bereich. Top-Führungskräfte, Top-Fachleute, die das schon lange machen, auf die ich mich 100% verlassen kann und denen ich 100% vertraue. Aber die gehen halt auch irgendwann in den Ruhestand. Und was natürlich eine Behördenleiterin immer fordert, ist mehr Personal, um diese Bereiche noch stärker abzusichern. Wir machen natürlich ein Wissensmanagement, aber so, das ist mein persönlicher Wunsch als Behördenleiterin. Grundsätzlich würde ich sagen, digitale Wahlen ist der richtige Weg. Das wäre mein nächster Wunsch, daran zu arbeiten. Und mein dritter Wunsch ist was ganz Triviales. Ich wünsche mir, dass am 23.02. gutes Wetter ist, ja. Kein Eis auf den Straßen, dass wir eine extrem hohe Wahlbeteiligung haben und viele zur Wahl gehen. Und da wissen wir ja, ob die Sonne scheint oder erschüttet oder Eis auf den Straßen, das beeinträchtigt die Wahlbeteiligung. Insofern, das ist mein ganz trivialer dritter Wunsch.
Ja, wunderbar. Ich werde das unmittelbar an unsere Fee weiterleiten. Mit dem Vermerk bitte sofort umsetzen. Das Thema digitale Wahlen wollen wir so perspektivisch auch im Podcast wieder aufgreifen. In zwei Folgen. Einmal das Pro und einmal das Contra auch nochmal darstellen. Und für mich als Landeswahlleiter diese Diskussion voranzutreiben, dass wir tatsächlich da auch einen Schritt weiter vorankommen. Frau Dreher, wir sind schon am Ende. Das ist immer so das Ergebnis von interessanten Gesprächen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einsichten und Informationen, die Sie uns vermittelt haben. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein besseres Bild. Was ist das Labo, das Aufgabenspektrum? Was ist Ihre Aufgabe? Was ist der Kontext, in dem wir uns bewegen? Und ja, jetzt müssen wir alle die Daumen drücken, dass die Wahl so gut funktioniert wie die letzten 5 Wahlereignisse, die wir in Berlin hatten. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der Landeswahlleiter dankt für Ihr Interesse. Er würde sich freuen, wenn Sie auch künftig seinen Podcast »Wir haben die Wahl« anhören. Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen sind ihm willkommen. Gerne können Sie sich an ihn wenden. Das letzte Wort hat der Landeswahlleiter.
Wählen zählt.